Also zunächst mal, diese Proklamation ist keine Richtlinie, sondern soll sein eine Leitlinie, wo die europäischen Staaten, die Staaten in der Europäischen Union beitreten können als politische Selbstverpflichtung. Warum betone ich das so? Der Europäische Gerichtshof urteilt auf der Grundlage von bestehenden Gesetzen und Richtlinien. Ich sage ein Beispiel. Vor 2-3 Tagen ist ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs gefällt worden, das da sagt, dass Arbeitnehmer bis zu 12 Tagen am Stück arbeiten dürfen. Der Arbeitgeber kann verlangen, dass sie bis zu 12 Tagen am Stück arbeiten, ehe eine 24-stündige Pause eintreten muss. So, jetzt kann man auf dem Europäischen Gerichtshof schimpfen, aber tatsächlich urteilt der halt auf der Grundlage bestehender Richtlinien. Aber anders kann er ja auch nicht. Oder vielleicht ein anderes Beispiel. Vor 2 Jahren war im Zuge von beabsichtigten Arbeitsplatzverlagerungen in andere Länder ein Streik. Arbeitnehmer in Deutschland haben um ihre bestehenden Arbeitsplätze gekämpft, beziehungsweise um die Modalitäten der Abwicklung der bestehenden Arbeitsplätze, um halt eine gewisse soziale Absicherung noch mit rausholen zu können. Und dieses Streikrecht wurde sehr vom Europäischen Gerichtshof eingeschränkt. Nicht, weil die böswillig sind, sondern weil eben die Richtlinien das hergeben. Deswegen fordern wir, dass nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die sozialen Belange der Bürgerinnen und Bürger im Gleichgewicht behandelt werden müssen. Der Fokus darf nicht zu sehr auf der Wirtschaft liegen. Die letzten Wahlen, gerade in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern, haben gezeigt, dass sich sehr, sehr viele nicht mitgenommen fühlen, dass die Wirtschaft den Vorrang hat, aber die Belange der Bürgerinnen und Bürger, der Menschen in unseren Ländern nicht so sehr im Fokus der politisch Handelnden stehen. Und ich glaube, das wäre jetzt gerade in Göteborg ein gutes Zeichen, wenn hier mit beachtet wird, dass die Menschen auch noch da sind, dass wirtschaftlicher Erfolg maßgeblich von Menschen abhängt und nicht nur von Maschinen und von Fabriken.
Ja, aber offensichtlich ist es der EU und den dort Tätigen durchaus bewusst, sonst würden sie ja diese europäische Säule sozialer Menschenrechte nicht proklamieren wollen, oder?
Naja, eine Proklamation ist ja immer recht toll. Aber wie wäre es denn, wenn man das in eine Richtlinie gießen würde? Vielleicht auch noch ein Beispiel. Es gibt eine sogenannte Bolkestein-Richtlinie, Entsenderichtlinie. Die wurde 96 mal eingeführt und ist jetzt im Augenblick, also vom Parlament ist es verabschiedet, im Ministerrat wird es verhandelt, der dialogische Disput ist eingetreten und da zeichnet sich ab, dass in dieser Entsenderichtlinie Verbesserungen für die Menschen eingeführt werden. Nämlich, dass eine Entsendung in ein anderes Land höchstens 12 Monate dauern darf, in Ausnahmefällen 18 Monate. Dass gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort gelten soll, jetzt künftig. Vorher war es nämlich nicht so. Da konnte ein rumänischer Arbeitnehmer in Deutschland mit rumänischen Löhnen bezahlt werden. Es ist eingefügt worden, dass allgemein verbindliche Tarifverträge auf jeden Fall angewandt werden müssen. Nur in Deutschland haben wir nicht viele allgemein verbindliche Tarifverträge. Das verhindern die Wirtschaftsverbände. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Solche Richtlinien legen schon Mindeststandards fest. Nicht immer zu unserer Zufriedenheit, aber sie legen Grundlagen für Entscheidungen, für Klagen, für Einklagbarkeit beim Europäischen Gerichtshof. Das tut eine Proklamation nicht. Es ist eine Leitlinie. Die kann man einhalten, muss man aber nicht.
Aber wie Sie jetzt gerade schon erklärt haben, gibt es ja einige Richtlinien. Es hat sich ja im Bereich sozialer Menschenrechte und speziell Arbeitnehmerrechte ein bisschen was verbessert in den letzten Jahren. Gibt es denn da immer noch Grund zu nörgeln und zu meckern? Und wenn ja, in welchen Bereichen?
Also wir nörgeln eigentlich weniger, sondern wir weisen auf Missstände hin, weil wir wollen, dass die Belange von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ernst genommen werden. Wir sagen, dass gerade bei Nicht-Standard-Arbeitnehmern, bei der Prekarisierung der Arbeit in Leihverträgen, in sogenannten scheinselbstständigen Bereichen, also in nicht normalen Arbeitsverhältnissen noch sehr viel tun muss, weil oft darauf ausgewichen wird. Wir kennen das klassische Beispiel in Deutschland, das es jetzt nicht mehr gibt oder nicht mehr geben dürfte eigentlich, dass eine Kellnerin in einer Gastwirtschaft eine selbstständige Unternehmerin ist. Wie gesagt, in Deutschland geregelt, aber auf europäischer Ebene sind da die Mindestanforderungen, um sowas zu verhindern, noch sehr überholungsbedürftig. Dann gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort, das muss auch überprüft werden. Also auch wenn Gesetze bestehen, sind die Möglichkeiten oder der Eifer, das Ganze zu überprüfen, noch sehr eingeschränkt, drücken wir es mal so aus. Und vor allem ist man darauf angewiesen, dass es da Whistleblower gibt, die dann den Verräter spielen, allerdings ohne diese Leute auch entsprechend zu schützen.
Wie steht denn da Deutschland im europäischen Vergleich da? Sind wir Vorzeigestaat in diesen arbeitnehmerrechtlichen Belangen?
Ich weiß nicht, ob man das immer alles so vergleichen kann. Ich sage ein Beispiel. Wir haben eine sehr, sehr gute Regelung und Gesetzeslage, was denn die Mitbestimmung im Betrieb betrifft. Wenn es denn dort eine betriebliche Interessensvertretung gibt. Im Betriebsverfassungsgesetz steht, dass ab einer Anzahl von 5 Arbeitnehmern ein Betriebsrat einzurichten ist. Die Sanktionsmöglichkeiten sind aber sehr beschränkt und wir erleben immer wieder, dass es massiv und mit Drohungen und mit Entlassungen verhindert wird, dass Betriebsräte gegründet werden. Also es ist in Deutschland vieles gesetzlich sehr gut geregelt. Bei der Durchsetzung, naja, kann man noch ein klein bisschen besser werden. Auf der anderen Seite ist in Deutschland zum Beispiel nicht gesetzesmäßig geregelt, dass es eine wirtschaftliche Mitbestimmung gibt, also zum Beispiel bei Betriebsverlagerungen. Also bei wirtschaftlichen Entscheidungen ist man eigentlich außen vor. Das ist zum Beispiel in Frankreich anders. Da gibt es wirtschaftliche Mitbestimmung, ist allerdings wieder das Recht im Betrieb nicht ganz so gut geregelt wie bei uns. Also ich weiß nicht, ob man es so vergleichen kann. Aber dort, wo es Gewerkschaften und betriebliche Interessensvertretungen in Form von Betriebs- und Personalräten gibt, ist Deutschland durchaus ein sehr fortschrittliches Land.
Jetzt haben Sie gerade vor allem in Bezug auf diese Proklamation angesprochen, dass das wenig bringt. Warum ist denn den Politikern, sind denn die Menschen so unwichtig? Wir sind doch die Basis, also ohne uns gibt es doch auch keine Wirtschaft. Warum werden wir dann so vernachlässigt?
Ich kann mal spekulieren. Es ist wie überall so, dass man auch Mehrheiten braucht, um etwas durchzusetzen. Das geht in den Ländern los. Wir haben ja eine Dreierkonstellation auf europäischer Ebene. Wir haben die Kommission, wir haben die Räte, also die Regierungen, und wir haben das Parlament. Die Zusammensetzung im Parlament hängt von Wahlen ab. Wenn ich mir die Europawahlen und die Wahlbeteiligung so anschaue, naja, dann müssten, denke ich mal, unsere Bürgerinnen und Bürger in Europa, nicht nur in Deutschland natürlich, auch erstmal kapieren, dass sehr, sehr viele Entscheidungen auf europäischer Ebene getroffen werden und dorthin gehen zu den Wahlen, um das Wahlrecht wahrzunehmen. Solange das nicht der Fall ist, naja, darf man sich nicht wundern, wie Zusammensetzungen sind. Dann Ähnliches trifft ja bei den Räten zu. Die Regierungen werden ja auch vor Ort gewählt. Und wenn man Politiker wählt, die eher wirtschaftlichen Interessen verpflichtet sind oder sich verpflichtet fühlen, dann kommen halt solche Entscheidungen raus. Also ich würde mal sagen, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben es selbst in der Hand, die politischen Richtungen einzufordern. Tatsache ist eines, diese Proklamation war natürlich gefordert und angeregt seitens des Europäischen Gewerkschaftsbundes, seitens uns, dass es in verbindlicherer Form dort in Göteborg verkündet und beschlossen und verhandelt werden soll. Das war aber nicht durchsetzbar. Da hat man sich halt auf den Sprachgebrauch geeinigt. Das ist eine Leitlinie und es wird nur eine Proklamation.
Jetzt haben Sie bzw. der DGB-Bundesvorstand eine Resolution im Vorfeld des Sozialgipfels in Göteborg beschlossen. Was steht denn da konkret drin?
Es sind 10 Punkte. Ich greife mir jetzt mal 3 raus, würde ich sagen. Der eine Punkt ist sozialer Fortschritt im EU-Vertrag. Wir sind der Meinung, dass die Proklamation oder die Inhalte der Proklamation oder große Inhalte der Proklamation als Fortschrittsprotokolle zu den europäischen Verträgen genommen werden müssten, weil sie dann verbindlich wären. Ein zweiter Punkt ist, dass man Gewerkschaften im sozialen Dialog seitens der Kommission unterstützen sollte. Es kam in den letzten Jahren verstärkt vor, dass wir uns auf EU-Ebene mit den Arbeitgeberverbänden geeinigt hatten in Bezug Elternurlaub, Teilzeitarbeit, auch sogar befristete Verträge gab es Einigungen. Die Umsetzung wurde aber von der EU-Kommission nicht vollzogen. Man muss den sozialen Dialog und Verhandlungen zwischen Gewerkschaft und Arbeitgeberverbänden ganz einfach ernster nehmen. Und wenn wir zwei, die ja Interessensgegensätze haben, sich schon einigen, dann darf Politik da nicht entgegenstehen. Als dritten Punkt, EU-Gesetze zur Durchsetzung der Rechte ist noch ein großer Punkt bei uns. Ich habe vorhin schon gesprochen über Mindestanforderungen für selbstständige Tätigkeit, für Nullstunden ähnliche Verträge oder denken wir an diese unsäglichen Ausschreibungen, die man gewinnen kann über Internet, wo man Arbeiten online macht, diese Arbeiten einreicht und wenn man der Beste ist, kriegt man da auch ein paar Cent bezahlt, alle anderen gehen leer aus. Also da gibt es verschiedenste Formen der Arbeit, die ganz einfach rechtlich abgesichert werden müssen.
Sie fordern ja auch, dass die Bundesregierung diese, auch wenn es nur eine Proklamation ist, aber dass die Bundesregierung sie unterschreibt. Fürchten Sie denn, dass das nicht passieren könnte? Und wenn ja, warum?
Ich bin leider nicht Mäuschen bei den Jamaika-Verhandlungen, um hier beurteilen zu können, in welcher Form denn künftig Arbeitnehmerrechte bei der Bundesregierung behandelt werden. Aber manche Äußerungen und Forderungen von Seiten einer Partei, die jetzt 4 Jahre lang nicht mehr im Bundestag vertreten war, lassen uns mal befürchten, dass hier eventuell Widerstände gegen die Unterzeichnung dieser Proklamation entstehen könnte. Und es gibt ja durchaus auch Stimmen, wenn auch sehr, sehr wenige, muss man jetzt fairerweise dazu sagen, die bei der Union zum Beispiel Abschaffung der Rente mit 63 und so fordern. Wir sind da mal vorsichtig und weisen halt schon mal darauf hin, Freunde, ihr seid gewählt, auch für die Menschen in unserem Lande da zu sein und unterstützt uns da gefälligst.